ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am 17. Dezember. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Isabel Dien. Folgende Themen erwarten euch heute. Die Stadt Leipzig will die Fördermittel für das Antidiskriminierungsbüro Sachsen um 60% kürzen. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Beratungsarbeit des Büros. In den letzten Wochen haben in Bayern Hunderte von Flüchtlingen Essenspakete boykottiert und ihre menschenunwürdige Unterbringung in Flüchtlingslagern angeprangert. In Heidelberg ist am vergangenen Sonntag ein verdeckter polizeilicher Ermittler aufgeflogen. Er hatte versucht, linke Strukturen auszuspitzeln. Und zuletzt, der Südsudan möchte sich vom Nordteil des Landes unabhängig machen. Im Januar entscheiden die BewohnerInnen des Landes über die Teilung. Im Haushaltsplanentwurf der Stadt Leipzig ist vorgesehen, dass die Fördermittel für das Antidiskriminierungsbüro Sachsen um 60% gekürzt werden sollen. Die Geschäftsführerin des ADB, Heike Fritsche, erklärte dazu in einer Pressemitteilung, dass unter den gegebenen Vorzeichen eine Antidiskriminierungsberatung ab dem nächsten Jahr nicht mehr möglich sei. Ihr hört nun ein Interview von Radio Korax Halle mit Daniel Bartel, einem Mitarbeiter des Antidiskriminierungsbüro Sachsen, über die Kürzungen der Fördergelder.
Das Antidiskriminierungsbüro hat drei wesentliche Arbeitssäulen. Die Arbeitssäule 1 ist Beratung, da geht es um die konkrete Unterstützung für Menschen, die Diskriminierung erfahren. Das zweite ist Schulung, da geht es darum, mit Unternehmen, Verwaltungen, Schulen oder auch Kindergärten zusammenzuarbeiten, um Diskriminierung quasi im Vorfeld zu verhindern oder zu vermeiden. Und das dritte ist Information. Da geht es darum, politische Lobbyarbeit zu leisten, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Veranstaltungen zu organisieren. Diese drei Säulen sind wichtig für unsere Arbeit. Alles drei braucht man, damit wir tatsächlich effektiv arbeiten können. Was wir ab Januar einstellen werden, ist die Beratung, die im Vergleich zu den anderen nochmal ressourcenreicher oder ressourcenintensiver ist. Und wir diese Ressourcen brauchen, um tatsächlich eine finanzielle Grundlage für unsere weitere Arbeit schaffen zu können. Aktuell sieht es so aus, wir haben in der Vergangenheit drei wesentliche Finanzierungsquellen gehabt. Das war einerseits die Stadt Leipzig, die an der Stelle auch im Bundesvergleich vorbildlich war. Das ist zum Zweiten ein Bundesprogramm gewesen, das Mitte diesen Jahres ausgelaufen ist. Und zum Dritten war das die AGE Leipzig. Also wir haben viel über Arbeitsgelegenheiten versucht, tatsächlich die Arbeit gewährleisten zu können. Das Bundesprogramm ist ausgelaufen und die Finanzierung durch die AGE hat sich dahingehend verändert, dass das AGH-Programm zunächst eingestellt wurde und erst im Februar wieder anlaufen wird mit deutlich niedrigeren Mitteln. Das sind die Finanzierungsquellen, die wir in der Vergangenheit hatten. Was wir jetzt versuchen, ist einerseits die Finanzierung durch die Kommune, durch Leipzig, wieder auf den Stand von diesem Jahr zu bringen und gleichzeitig auch das Land Sachsen in die Verantwortung zu nehmen. Denn Antidiskriminierungsarbeit ist nicht nur was eine Aufgabe der Kommune ist, sondern auch eine Pflicht des Landes und genauso auch des Bundes. Und auf Seiten des Bundes kommt gerade was in Bewegung, auf Seiten des Landes noch nicht. Und das sind sozusagen diese drei Adressaten, die wir haben. Auch perspektivisch mit dem Ziel, diese Arbeit nicht über AGHs finanzieren zu müssen, weil AGHs sind erstmal kurzfristig angelegt und sie entsprechen auch von der Maßgabe dessen, worum es dabei geht, nicht dem, was wir mit unserer Arbeit leisten wollen. Beispielsweise die Beratung kann nicht über AGHs, die jeweils für 9 Monate laufen, getragen werden. Das ist auch keine tatsächliche Verantwortungsübernahme durch die politisch Verantwortlichen, sondern das ist was im Sinne eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt passiert. Und das ist keine inhaltsgetragene Finanzierung.
Also ihr seid ja das einzige ADB in Ostdeutschland, ne? Und ihr habt eure Einzigartigkeit besteht eben auch darin, dass ihr eben zum einen die bundesweit einzige Anlaufstelle seid, die auf alle genannten Diskriminierungstatbestände hinarbeitet. So steht das zumindest auf eurer Website halt. Und da hatte ich eben auch gelesen, dass ihr nach einem horizontalen Ansatz arbeitet. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was dieser horizontale Ansatz bedeutet?
Der horizontale Ansatz bedeutet, dass wir merkmalsübergreifend arbeiten. Das heißt, Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, einer Behinderung, ihres Lebensalters, Religion, Weltanschauung oder ihrer sexuellen Identität Diskriminierung erfahren haben, können alle gleichermaßen zu uns kommen. Also es gibt einige Antidiskriminierungsbüros ansonsten auch noch in Berlin und in Köln beispielsweise oder in Duisburg. Die haben ein spezifisches Merkmal. Die sind vor allen Dingen oder sind offen für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Wir haben uns gesagt, dass wir diesen horizontalen Ansatz konzeptionell verfolgen und sozusagen offen sind für Menschen, die aus den verschiedensten Gründen diskriminiert werden. Das bedeutet Horizontalität.
Das ist eben bei den anderen Büros oder Beratungsstellen eben nicht so, ne?
Genau. Also, beziehungsweise da ist es so, dass sie einen spezifischen Schwerpunkt setzen. Diese Büros sagen, dass sie vor allen Dingen für Menschen mit Rassismuserfahrung offen sind. Das bedeutet aber, wenn jemand, also kein Mensch ist ja nur rassistisch diskriminiert, sondern jeder Mensch hat auch ein Geschlecht und ein Lebensalter. Und diese Aspekte können in der konkreten Situation natürlich auch eine Rolle spielen. Also an der Stelle sind sie dann auch offen. Aber sie haben den Schwerpunkt bzw. ihr Beratungsangebot gilt für Menschen, die Rassismuserfahrung machen. Wenn dann auch noch was aufgrund, sozusagen, wenn in dem konkreten Fall Behinderung noch eine Rolle spielt, nehmen sie das natürlich mit auf. Aber jemand, der beispielsweise mehrheitsdeutsch ist und aufgrund einer Behinderung eine diskriminierende Erfahrung macht, wäre da nicht richtig, beziehungsweise könnte da nur eine Erstberatung bekommen und könnte keine weiterführende Unterstützung erhalten. Das ist so der Unterschied. Also horizontal denken auch diese anderen Beratungsstellen. Ihr Beratungsangebot ist von der Zielgruppe her enger gefasst.
Inwiefern beratet ihr und unterstützt ihr auch bundesweit Fälle?
Das ist eine Frage der Finanzierung. Also die Beratung wird bei uns durch die Stadt Leipzig finanziert. Damit haben wir einen Beratungsauftrag, der sich auf die Stadt Leipzig beschränkt. Das ist das, wofür die Beratungsstätte bezahlt wird. Gleichzeitig bekommen wir natürlich auch Anfragen aus dem gesamten sächsischen Raum und auch darüber hinaus. Also wir schicken niemanden weg und versuchen dann trotzdem sozusagen auch eine gute Beratung leisten zu können, die aktuell dann ehrenamtlich passiert.
Hunderte Flüchtlinge haben in den letzten Wochen in Bayern Essenspakete boykottiert. Sie prangern zudem ihre menschenunwürdige Unterbringung in Flüchtlingslagern an. Im vergangenen Jahr wurde mittels großer Expertenhearings im Bayerischen Landtag auf die menschenunwürdige Situation vieler Zufluchtsuchender aufmerksam gemacht. Aber haben sich die Lebensumstände der Flüchtlinge verbessert? Wie steht es mit dem seit Wochen laufenden Essenspaketeboykott vieler Flüchtlinge in Bayern? Sind einige noch im Hungerstreik? Antworten gibt Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Er war am Mittwoch, dem 15. Dezember, bei der Aktuellen Stunde im Bayerischen Landtag zu dieser Thematik dabei. Matthias Kühn vom Radio Lora München hat mit ihm gesprochen.
Die Flüchtlinge in Denkendorf, die haben irgendwann für sich entschieden, uns reicht's jetzt und wir protestieren gegen unsere Lebensbedingungen hier, gegen die Versorgung mit Essenspaketen, gegen die Lagerunterbringung, Residenzpflicht und Arbeitsverbote und haben von sich aus diesen Essenspaketeboykott begonnen. Und das hat sich einfach in Bayern rumgesprochen. Das hat sich auch in den Flüchtlingslagern rumgesprochen. Einerseits, weil sie die Flüchtlinge untereinander kennen und die Info selber weitergegeben haben. Andererseits auch, weil über die Medien darüber berichtet worden ist. Und so haben sich in Bayern immer mehr Flüchtlinge in verschiedenen Flüchtlingslagern angeschlossen. In der Hochzeit waren es um die 500 Flüchtlinge in 10 Flüchtlingslagern, von denen die Hälfte ungefähr in einer Kaserne, in der ehemaligen Kaserne in Augsburg lebt, und die waren tatsächlich im Hungerstreik. Der Hungerstreik wurde jetzt ausgesetzt und derzeit sind noch ungefähr 100 Flüchtlinge in 7 Flüchtlingslagern in Bayern in dem Essenspaketeboykott. Das heißt, die essen schon, so wir das irgendwie organisieren können, dass sie irgendwie eine Notversorgung herkriegen. Also wir schauen, dass wir wenigstens 15 Euro pro Person und Woche zur Verfügung stellen können. Einfach nur, damit die Leute nicht unfreiwillig in dem Hungerstreik sind. Man kann sich vorstellen, 15 Euro pro Woche, das reicht kaum zum Leben und es ist ein bisschen zu viel zum Verhungern. Aber wir unterstützen damit trotzdem die Leute, weil das sehen wir als ganz grundlegende Aufgabe des Flüchtlingsrats, dass wir diese Flüchtlinge nicht allein lassen und dass wir sie einfach da nicht in ihrer Situation sitzen lassen.
Die bayerische Sozialministerin Christine Hadertauer hat ja auch zu dem Thema Essenspaket und Essenspaketeboykott gesagt. Eigentlich geht es ja den Flüchtlingen ganz gut, denn sie können ihre Nahrungsmittel ja frei wählen oder sie können ja auswählen. Wie siehst du das, beziehungsweise wie sehen das die streikenden Flüchtlinge?
Ja, also Sozialministerin Hadertauer hat tatsächlich so den Eindruck erweckt, als müsse man nur in die Liste schreiben, was man haben will, und dann kriegt man das Ganze geliefert, praktisch wie im Paradies, wo einem, wie im Schlaraffenland, wo einem die gewünschten Lebensmittel in den Mund wachsen. So ist dem aber einfach nicht. Es gibt für Flüchtlinge inzwischen solche Bestelllisten. Das ist eine ganz geringe, ganz dürftige Auswahl, wo sie durchaus ein bisschen Wahlmöglichkeiten haben, aber halt wirklich nur aus einem ganz begrenzten Angebot. Da kommen dann so Sachen zustande wie, dass man Jahr ein, Jahr aus dann dieselbe Rinderwurst bestellen kann, dieselbe Putenwurst bestellen kann. Man kriegt halt diese eingeschweißte 10er-Pack Semmeln, die dann für 4 Tage reichen müssen. Man kriegt halt angegammeltes Gemüse und Obst. Und das ist einfach überhaupt kein Zustand. Und die Behauptung, die Versorgung mit den Essenspaketen wäre aus ernährungsphysiologischen Erwägungen raus so zusammengestellt und wäre angemessen, ist einfach totaler Quatsch. Darüber hinaus kommt natürlich noch dazu, dass die Flüchtlinge ja nicht nur gegen die Qualität der Essenspakete protestieren, sondern was die natürlich wahnsinnig nervt, ist einfach diese Bevormundung, als wären Flüchtlinge zu blöd, irgendwie sich Lebensmittel zu kaufen. Und das ist einfach eine Bevormundung. Man nimmt ihnen selbst die Freiheit zu entscheiden, was Flüchtlinge essen wollen. Diese Entscheidung lässt man ihnen, genauso wenig wie man ihnen die Entscheidung lässt, ob sie sich mit einem Nassrasierer oder mit einem Trockenrasierer rasieren wollen oder wie man Frauen die Entscheidung nimmt, ob sie Tampons oder Binden verwenden wollen. Das ist völlig absurd. Da wird wirklich staatlicherseits wirklich bis in den tiefsten Intimbereich eingegriffen und vom Amt vorgegeben, wer was zu essen und wer was zu benutzen hat. Und das nervt die Flüchtlinge einfach. Und natürlich nervt sie auch diese Lagerunterbringung und es nervt sie, für Fahrten in andere Städte Erlaubnisse beantragen zu müssen, die 10 Euro kosten. Und es nervt sie, dass sie da zum Teil jahrelang mit Arbeitsverboten, ohne Deutschkurse, ohne Beschäftigung, ohne nix in diesen Lagern feststecken und einfach zum Nichtstun verurteilt sind. Das ist einfach der Kern der Proteste der Flüchtlinge.
Jetzt hat ja Frau Hadertauer darüber hinaus auch in der Neuen Passauer Presse ein, ich nenne das mal sehr bedenkliches Statement fallen gelassen, worauf du in der Pressemitteilung geschrieben hast, Frau Hadertauer könne ja auch jederzeit aus dem Sozialministerium wieder rausgehen. Was hat Frau Hadertauer denn in diesem Interview in der Neuen Passauer Presse gesagt?
Na, Hadertauer hat halt in Reaktion auf die Proteste von Flüchtlingen gesagt, wem die Leistungen hier nicht passen, der kann ja jederzeit zurückgehen in sein Heimatland, dann kriegt er auch alle Unterstützung der bayerischen Staatsregierung dafür. Und das finde ich halt einfach wirklich pervers. Also Flüchtlinge protestieren gegen ihre Lebenssituation und die verantwortliche Politikerin ist Sozialministerin Hadertauer. Und sie sollte so viel Souveränität besitzen, dass sie es auch erträgt, dass die Betroffenen von ihren Entscheidungen und die Betroffenen von ihrem Verantwortungsbereich gegen diese Entscheidungen protestieren. Und dann zu sagen, na, wem das nicht passt, der kann ja jederzeit zurückgehen, das ist einfach infam. Hadertauer selber ist ja noch vor 2 Jahren mit der Forderung aufgetreten, so einen Satz aus der Durchführungsverordnung Asyl streichen zu lassen. Da steht drin, dass die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern soll. Den Satz wollte sie gestrichen haben, weil sie sagt, man kann einfach nicht diese Unterbringung mit sowas wie einer Rückkehrförderung verknüpfen und den Leuten einfach das Leben so schlecht wie möglich machen, damit sie freiwillig ausreisen. Jetzt, 2 Jahre später, sagt sie selber mit anderen Worten, aber inhaltlich exakt das Gleiche. Und ich muss sagen, das ist einfach eine Unverschämtheit. Und da ist sie einfach nicht in der Lage, irgendwie adäquat mit Protesten von Flüchtlingen umzugehen. Und das finde ich ganz schön dreist.
Jetzt gab es ja gestern im Landtag eine Aktuelle Stunde von den Grünen initiiert. Was kam dabei raus? Beziehungsweise wie waren dort die Reaktionen der Parteien, auch gerade von Freien Wählern und FDP, von denen ja letztere bezüglich Haderthauers Aussagen über die Flüchtlinge sehr deutlich Stellung gegen Haderthauer bezogen haben?
Also gestern bei dieser Aktuellen Stunde ging es wirklich hoch her. Also ich habe im Landtag noch nie eine so emotionale Debatte geführt gesehen, wo so viele Zwischenrufe waren, dass zum Teil Landtagspräsidium eingreifen musste und da irgendwie wieder für Ruhe sorgen musste. Grüne, SPD und Freie Wähler haben da auch ganz klar gefordert, dass endlich da reagiert werden muss, dass auch die bisherigen minimalen Landtagsbeschlüsse endlich umgesetzt werden müssen, weil bisher einfach noch überhaupt gar nichts passiert ist und dass sie da einfach großes Verständnis auch für protestierende Flüchtlinge haben, weil sie einfach die Situation sehen, diese maroden Flüchtlingslager sehen und all diese ganze Bevormundung, die dort stattfindet. Wie das so Sache bei so einer Aktuellen Stunde ist, entschieden wird nichts. Es war halt einfach ein krasser Schlagabtausch. Haderthauer hat versucht, nochmal ihre Position zu rechtfertigen. Aber ich denke, es war für alle offensichtlich, dass sie damit einfach keine Mehrheitsmeinung vertritt und dass das wirklich eine Minderheitenposition ist. Und ich habe auch einfach so den Eindruck, dass es irgendwie so der letzte Versuch so eines Rückzugsgefechtes.
In Heidelberg ist am vergangenen Sonntag ein verdeckter Ermittler des LKA enttarnt worden. Der Mann hatte sich unter falschem Namen seit Mai 2010 Zugang zu verschiedenen Gruppen und Strukturen der linken Szene in Heidelberg verschafft. Der LKA-Mann war unter dem Namen Simon Brenner vor etwa 9 Monaten in Heidelberg aufgetaucht, hatte eine Wohnung in Leimen gemietet, sich an der Universität Heidelberg in den Fächern Soziologie und Ethnologie eingeschrieben und zunächst begonnen, sich in verschiedenen linken Studentinnengruppen zu engagieren. Dabei zeigte er Interesse für nahezu alle denkbaren Felder linker Politik. Das Radio Freie Erfurt sprach mit Mareike von der Roten Hilfe Heidelberg zu den Umständen der Enttarnung des LKA-Spitzels.
Letzten Endes war das eigentlich eher ein glücklicher Zufall, denn es war eine Zufallsbekanntschaft, die ihn dann in Heidelberg identifiziert hat und der gegenüber er sich vor längerem eben als Simon von der Polizei zu erkennen gegeben hatte. Das heißt, es war jetzt nicht, dass es aufgrund von seinem eigenen Verhalten aufgeflogen ist, sondern eben durch einen glücklichen Zufall, durch eine dritte Person von auswärts, dass es letzten Endes aufgedeckt werden konnte.
Wie ist diese Enttarnung dann letztlich vonstatten gegangen? Also in der Presseerklärung steht halt, der Simon wurde mit dem Vorwurf konfrontiert. Wie ist man da an ihn rangetreten?
Er wurde in einem Gespräch mit mehreren aktiven Leuten aus verschiedenen linken Strukturen eben mit diesem Vorwurf konfrontiert und er konnte sich dann auch schon denken, woher diese Information kam. Deshalb hatte er gar nicht versucht, das abzustreiten, sondern hat ziemlich direkt zugegeben, dass das grundsätzlich richtig ist, dass er fürs LKA arbeitet und hat dann auch zumindest nach und nach einzelne Informationen auf den Tisch gepackt. Das betrifft zum einen grundsätzlich zum Beispiel seine Abteilung beim Landeskriminalamt, dann auch in welchen Strukturen er sich eben dann speziell nach Leuten umgeguckt hat und an welchen Strukturen er besonders interessiert war.
Und welche Strukturen waren das, an denen er besonders interessiert war?
Also zunächst hat er sich über verschiedene eher offen gestaltete studentische linke Strukturen Zugang zur Szene verschafft. Und sein Auftrag, sein Arbeitsauftrag vom Landeskriminalamt war langfristig, die Antifa-Szene in Heidelberg unter die Lupe zu nehmen. Das hat er so in der Hinsicht nicht wirklich geschafft. Er hat auch selber gesagt, dass das nicht wirklich erfolgreich war, der Versuch, weil das einfach sehr geschlossene Strukturen sind und er da dann auch nicht direkt rankam.
War der Simon Brenner auch selber aktiv in irgendwelchen Gruppen? Hat er Sachen mitorganisiert?
Ja, also nach schon recht kurzer Zeit ist er übergegangen von dem klassischen Teilnehmen an einzelnen Kundgebungen oder Demos auch dazu, dass er in verschiedenen linken Studierendengruppen aktiv war und dann sich tatsächlich so durch dieses ganze Spektrum von Ökologiegruppen, antirassistischen Zusammenhängen und Anti-AKW-Gruppen durchgearbeitet hat. Also er war dann auch bei der Organisation von Aktionen selbstständig beteiligt und hat sich tatsächlich in die Abläufe eingebracht. Er hat zum Beispiel eigenständig auch eine Critical Mass, also so eine Fahrraddemo in Heidelberg organisiert, noch vor wenigen Tagen. Also er hat auch eigenständig dann Initiative ergriffen und Aktionen organisiert.
Vielleicht ist es eine Frage, wie alt war denn der Simon?
Also auf seinem Personalausweis stand, dass er 24 sei. Wir schätzen ihn allerdings auf etwas älter. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass er ja dann nach dem Schulabschluss die normale Polizeiausbildung gemacht hat und dann noch eine Spezialschulung gekriegt hat vom LKA. Das hat er selber zugegeben in dem Gespräch.
In der Pressemitteilung steht ja auch, dass diese Ausbildung halt ohne konkreten Verdacht und dadurch nicht rechtsmäßig erfolgt ist. Aber was will denn das Landeskriminalamt, was hat es für Informationen jetzt zusammengetragen und was will es damit eigentlich?
Letzten Endes ist das offensichtlich eine groß angelegte Durchleuchtungsaktion der linken Szene in Heidelberg. Also soweit wir wissen, gibt es keinerlei konkrete Ermittlungen gegen die Antifa-Szene oder gegen die linke Szene allgemein. Und das müsste normalerweise die juristische Grundlage bilden, um den Einsatz von verdeckten Ermittlern zu rechtfertigen. Normalerweise, also das LKA behauptet das auch in Stellungnahmen, dass das auf einer rechtlichen Grundlage geschehen sei. Wir wüssten natürlich gerne, auf welcher rechtlichen Grundlage.
Gibt es eine konkrete Stellungnahme vom Landeskriminalamt zu dem Vorfall?
Also soweit wir aus der Presse wieder erfahren konnten, gab es das nicht. Also es haben inzwischen mehrere Zeitungen beim Landeskriminalamt angefragt und die mauern komplett und sagen, also wir haben grundsätzlich verdeckte Ermittler, aber näher äußern wir uns jetzt zu Ereignissen in letzter Zeit nicht und sagen, sie bewegen sich da grundsätzlich immer auf juristisch sicherem Boden, aber wie gesagt, sie machen keine näheren Angaben zu Einzelfällen.
Wie gehen jetzt die Betroffenen vor Ort mit der Enttarnung des Spitzels um? Wie sind da so die Reaktionen?
Ja, es gibt mehrere Ebenen. Also zum einen geht es eben darum, jetzt erstmal politisch zu gucken, diesen Skandal, den es einfach auf einer Repressionsebene darstellt, entsprechend öffentlich zu machen. Zum anderen geht es darum, andere linke Strukturen, in denen er möglicherweise auch verkehrt ist, also in anderen Städten und so weiter, vorzuwarnen und das dort publik zu machen. Und gleichzeitig geht es auch darum, hier die Aktiven vor Ort darüber zu informieren, wie müssen sie, mit welchen künftigen Repressionsschlägen aufgrund von diesem Schnüffeleinsatz müssen sie noch rechnen und wie können sie dann damit umgehen. Denn das Ganze ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Also er hat ja sehr viele Informationen über Leute eben auch jetzt wieder mit ins LKA genommen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die persönliche Betroffenheit von Menschen, die einfach sehr stark enttäuscht sind, dass jemand, zu dem sie selbst Vertrauen hatten und mit dem sie politisch zusammengearbeitet haben, eben sich dann als Spitzel herausstellt. Und dass es eben möglich ist, trotzdem weiterzuarbeiten, ohne jetzt komplett paranoid zu werden. Also es muss letzten Endes ein Weg gefunden werden, diesen Mittelweg zu finden zwischen verstärkter Vorsicht oder auch einfach sinnvollen Vorsichtsmaßnahmen auf der einen Seite und eben dem Versuch, jetzt nicht übervorsichtig zu werden oder ins Paranoide abzurutschen.
Im Südsudan herrscht gespannte Ruhe vor dem Sturm. In knapp einem Monat entscheidet der Südsudan, ob er sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen will. Am 9. Januar wird über das wegweisende Referendum abgestimmt, das eine Abspaltung des Südens vom Nordsudan verlangt. 3 Wochen vor der Abstimmung ist aber noch vieles ungewiss. Wird sie überhaupt stattfinden? Und wenn ja, wird die sudanesische Regierung das Resultat auch anerkennen? Einzelheiten im Beitrag von Wilma Rall von Radio Rabe Bern.
Die Chancen für eine Annahme des Referendums stehen gut, meint Ulrich Delius, Afrika-Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker. Nach 54 Jahren Fremdherrschaft habe die Bevölkerung des Südsudans genug. Man wolle nun endlich die Unabhängigkeit.
Der Südsudan hat eine lange Geschichte des Leidens, will ich mal sagen. Das begann eigentlich schon ein Jahr vor der Unabhängigkeit des Sudan, im Jahr 1955, dass dort die Konflikte eskalierten. Alles hing ein bisschen mit der ethnischen Struktur zusammen. Sudan, das ist ja ein Vielvölkerstaat und wir haben sozusagen so eine Spaltung entlang einer Linie im unteren Drittel des Sudan. Und nördlich dieser Linie leben überwiegend arabische oder arabisierte Völker im Süden, überwiegend afrikanische Völker, um es mal so ganz vereinfacht zu sagen. Und die kamen nie richtig zusammen.
Seit der Unabhängigkeit haben die muslimischen Eliten im Sudan die Macht in den Händen. 40 Jahre lang herrschte deshalb im Südsudan ein grausamer Bürgerkrieg. Vor einigen Jahren wurde dann endlich ein Friedensabkommen ausgehandelt. Und Teil dieses Abkommens ist eben auch, dass jetzt im Januar 2011 eine Volksabstimmung stattfinden soll. Nun darf der Südsudan entscheiden, ob er sich vom Norden abspalten will.
Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Es ist eigentlich vollkommen klar, wie dieses Ergebnis sein wird. Da zweifelt keiner dran, dass wahrscheinlich zwischen 80% und 95% der Teilnehmer wohl für einen unabhängigen Staat Südsudan eintreten werden.
Noch aber ist absolut unklar, ob die Abstimmung überhaupt stattfinden wird. Zwar haben beide Parteien im Vorfeld betont, dass die Abstimmung durchgeführt werde und dass sie das Ergebnis, wie auch immer es ausfällt, anerkennen werden. Ulrich Delius zweifelt an diesen Versprechungen.
Es geht natürlich hier auch um viel Geld, es geht um Macht, es geht aber vor allen Dingen um die Bodenschätze. Der Südsudan ist ökonomisch wichtig für den Gesamtsudan, weil doch der größte Teil der sudanesischen Erdölvorkommen liegt und mit Erdöl finanziert sich dieser Staat zu mehr als 90%. Das heißt, das Wegbrechen dieser Erdöleinnahmen ist natürlich für den Nordsudan und etwas, was man möglichst gerne verhindern oder herauszögern möchte.
Für den Südsudan aber ist klar, eine Verzögerung der Abstimmung werden sie nicht akzeptieren.
Also die Südsudanesen haben ganz klar gesagt, wenn dieses Referendum verschoben wird, beispielsweise wie immer mal wieder von einigen Regierungen auch in Europa unbedachterweise erwogen wird, dann wäre das ein Kriegsgrund. Dann würden die Südsudanesen die Waffen wieder aufnehmen und dann hätten wir einen erneuten Krieg, der eben jetzt seit fast 6 Jahren zum Stillstand gekommen war durch die Unterzeichnung eines Friedensabkommens.
Somit sollte auch die internationale Gemeinschaft alles daran setzen, dass diese Abstimmung fair und geordnet über die Bühne gehen kann. Bis jetzt aber habe sie dafür viel zu wenig getan, meint Ulrich Delius.
Man hat eben 5 Jahre geschlafen quasi, um dann im letzten Jahr vor der Volksabstimmung endlich zu realisieren, dass man die Situation nicht aussitzen kann, sondern dass hier es wirklich ein äußerst heikles Konfliktpotenzial gibt. Und jetzt hat die Zeit nicht gereicht, alles das nachzuholen, was vorher in den 5 Jahren nicht passiert ist. Man hätte eben wirklich gezielter darauf dringen müssen, dass sich Süd- und Nordsudan in den heiklen Punkten einigen. Ja, und das ist jetzt ein bitteres Erwachen letztlich, dass man feststellt, vielleicht haben wir in 3 Wochen wieder Krieg im Südsudan.
Wenn sich aber beide Seiten an ihre Versprechungen halten und das Ergebnis der Abstimmung anerkennen und umsetzen, dann sei zumindest ein Schritt getan, meint Ulrich Delius. Am 9. Januar wird sich zeigen, ob die Machthaber die Chance nutzen, zumindest ein Konfliktpotenzial in der Region zu entschärfen.
Das war das ZIPFM vom 17. Dezember 2010. Diesmal mit Beiträgen aus Halle, München, Erfurt und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder auch die Gesamtsendung nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZipFM gibt es am Dienstag, den 21. Dezember. Tschüss und macht's gut, bis dahin.